I want to make history. Die Zeit der Weltrekorde ist wieder angebrochen. Die Zeit der Veränderungen, die Zeit der Überlegungen. Wie viel trainiere ich eigentlich oder wie wenig reicht eigentlich? Im Podcast Bestzeit von Ralf Scholt und wie heißt er denn jetzt eigentlich bald? Philipp Ferstl, Flieger oder wie auch immer? Jetzt die nächste Stunde nur für euch. Ja, und der lacht schon wieder. Hallo Philipp, wie sieht's denn aus? Bist du nervös?
Ja, Ralf, grüß dich. Nervosität, du kennst es doch. Sportler würden nie zugeben, dass sie nervös sind. Also ich bin natürlich noch cool as ice, das ist ja klar. Ist ja einfach ein Samstag jetzt erstmal so, wie sonst auch. Ne? Okay, wir haben vielleicht ein bisschen was vor, aber noch hält es sich in Grenzen. Was aber auch daran liegt, dass ich mich natürlich ja länger seelisch und moralisch darauf vorbereiten konnte, weil ich ja auch mal den Antrag gemacht habe. Also deswegen habe ich ja natürlich da ein bisschen längere Vorbereitungszeit gehabt. Aber ich glaube, Barbara ist schon ein bisschen nervös, glaube ich.
Wie ist eigentlich euer, sagen wir mal, gemeinsames Laufen entstanden? Habt ihr euch beim Laufen kennengelernt oder beim Weglaufen kennengelernt oder beim Laufen in eine neue Zeit kennengelernt? Oder hat das überhaupt eine Rolle gespielt oder war das dann irgendwie nur, weil du halt Profi warst und sie auch gern gelaufen ist?
Das war, wie so oft im Leben, natürlich eine absolute Zufallsbegegnung, denn ihre ältere Schwester, die war damals, wie auch ich, bis vor kurzem, ja, bis zum letzten Jahr in Regensburg im Verein. Und ich war da auf ihre Geburtstagsfeier eingeladen und wäre damals beinahe nicht gekommen, weil, wie das halt so ist, die Profisportler, ne, wenn man am nächsten Morgen um 6 Uhr ins Trainingslager fährt, aber halt abends um 8 noch überhaupt nichts gepackt hat, habe ich halt doch kurz überlegt, macht es jetzt so viel Sinn, auf die Party zu gehen, wo man ja auch nicht weiß, wann kommt man zurück und packen sollte ich vielleicht auch noch für 2 Wochen Trainingslager. Hab mich dann natürlich, Profi wie ich bin, für die Party entschieden und dann da dann durch Zufall eben quasi Barbara kennengelernt, die zwar ganz früh auch in Regensburg mal im Verein war und jetzt aktuell ja noch wieder, aber zu der Zeit jetzt kein Vereinstraining oder sowas mitgemacht hat und hat natürlich sofort bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und war dann trotzdem, also wir haben dann natürlich ein bisschen geschrieben danach, aber ich war dann erstmal 3 Wochen nicht da. Ich glaube, ich war damals eben 2 Wochen in Italien, dann nochmal eine Woche in der schwäbischen Heimat und hat dann bis zum ersten Date schon noch ein bisschen gedauert. Ansonsten die Frage, wie viel laufen wir zusammen, das ist eine Frage, die sie auch häufiger gestellt bekommt, wenn man irgendwo mal vielleicht auch mal gemeinsam in einem Interview ist und dann muss sie immer sagen, weil die Leute denken, dass wir tatsächlich so viel zusammen laufen, dann sagt sie immer, also wenn es auf 5 Mal im Jahr kommt, dann ist es für sie wahrscheinlich viel, weil ich selten langsamer als 4 Minuten oder 4:10 laufe und das ist halt so bei ihr eher so ihr Halbmarathon-Tempo, beziehungsweise 4:10, lass mal überlegen, was ist denn das? Also sie ist ja schon mal einen Marathon in 2 Stunden 54 gelaufen, vielleicht ist das so auch Marathon-Tempo, da bin ich jetzt, will ich mich nicht festlegen lassen oder mir die Finger verbrennen, aber auf jeden Fall ist es jetzt für sie doch eher ein sehr flottes Tempo und bei mir wäre das ja dann aber gleichbedeutend mit Auslauf nach einer sehr harten Trainingseinheit. Dass das immer so zusammenfällt, kommt nicht so häufig vor. Wobei ich da jetzt auch vielleicht kurz noch ein bisschen zurückrudern muss. Ich bin ja auch ein bisschen entspannter geworden. Also auch ich laufe zum Beispiel nach dem Kölbrandbrückenlauf in Hamburg am nächsten Morgen mit ihr auch mal einen Fünferschnitt. Das ist jetzt ja auch, kann man ja mal machen nach dem Wettkampf. Und dann haben wir ein bisschen hier das nördliche Umland von Hamburg noch erkundet. Und ich habe dann nach 10 Kilometer einfach noch eine Runde dran gehängt.
Ja, das ist ja auch die Frage, ne? Oft hängt man ja so nochmal vergangenen Zeiten nach und überlegt dann, ach, wenn ich damals schon so diszipliniert gewesen wäre und nicht zu den Partys gegangen wäre und damals schon gewusst hätte, wie es funktioniert, dann hätte ich viel besser sein können. Ja, wenn ich nicht so viel Blödsinn trainiert hätte, nicht so viel Hardcore trainiert hätte und mal eine langsamere Einheit eingeschoben würde, dann hätte ich noch dies oder das erreichen können. Hast du mal so Gedanken oder denkst du, nee, Quatsch, ich muss auf morgen gucken oder auf heute gucken?
Also ich bin leider auch schon mit meinen 33 Jahren im Alter, wo man doch anfängt, so diese ersten Anwandlungen zu haben, dass man der jugendlichen Vergangenheit so ein bisschen nachhängt und denkt, ach Mensch, früher, als ich morgens noch wie ein junger Gott aus dem Bett springen konnte und als sich der Körper nicht gefühlt erstmal eine Stunde gebraucht hat, bis sich alles so normal anfühlt, Sehnen, Gelenke und so weiter und noch keine 2 Kaffee gebraucht habe, um irgendwie das Betriebssystem hochzufahren, an die Zeiten denke ich auch schon, aber da gibt es eben meinen sehr, sehr guten Freund Felix, der vielleicht auch wieder diese Folge hört, wie die letzten Folgen, da wir uns nicht mehr so häufig sehen wie früher, ist, glaube ich, gerade der Podcast so das Medium für ihn, um ein bisschen mitzukriegen, was ich gerade immer noch für Quatsch mache. Und Felix hat mich vor 2-3 Jahren mal noch so zum Ende seiner ganz aktiven Zeit mal dran erinnert, als wir bei einem Dauerlauf auch darüber philosophiert haben, dass doch früher alles besser war und was man doch früher für krasse Trainingseinheiten wegstecken konnte und dass man nach jedem Wettkampf noch feiern war und trotzdem am nächsten Morgen noch eine 15 und was weiß ich was gelaufen ist. Da hat Felix dann irgendwann mal gesagt, ja, mag sein, dass du das mit 20 gemacht hast. Der Punkt ist aber, damals bist du halt noch keine 200 Kilometer gerannt und da hast du auch noch keine 40 Kilometer Läufe und solche Sachen irgendwie in 3:30, 3:20 und schneller gemacht. Also es ist halt auch einfach so, dass das, was du heute trainierst, auch einfach im Vergleich zu damals wirklich geisteskrank ist und dass das natürlich irgendwann ein menschlicher Körper nicht mehr so ohne weiteres toleriert, mit noch bis nachts um 4 feiern den x-ten, was weiß ich, Mannschaftstitel im Cross oder sowas. Das ist ja dann auch ein bisschen normal und zeigt ja auch, dass du irgendwo auch letztlich noch Mensch bist.
Ja, absolut. Also mir geht es immer so, ich habe halt wahnsinnig wenig Alkohol getrunken, so in der Zeit, sagen wir mal, zwischen 16 und 20, ja, weil ich da irgendwie noch den Traum hatte, mal irgendwann bei Olympia zu sein, ja. Das war immer sehr beliebt bei meinen Kollegen, weil ich immer der Driver war, logischerweise, ja. Ich hatte aber eine andere Schwäche, ich konnte wahnsinnig schlecht nach Hause gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich verpasse noch was. Ja, das heißt, schon mal locker zweimal die Woche bis 3 Uhr irgendwo, ja, weil es könnte ja noch ein super Mensch auftauchen irgendwo oder es könnte ja noch jetzt 3 total geile Stücke gespielt werden. Ja, ich kam wahnsinnig schlecht nach Hause, ja. Das heißt, die Idee, dass Schlafen die gescheiteste Regeneration ist, die hatte ich da so nicht. Ja, und wenn
das war bei mir auch komplett nicht vorhanden.
Und wenn dann halt noch Sportstudium dazu kommt, wo du ja dann eben auch selbst ja in der Eigenrealisation, ja, Klammer auf, ich habe mich immer gefragt, was das soll, ja, weil ich soll ja vermitteln und nicht selber was machen, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen halt dann so Sachen dazu wie Rhythmiktanz, ja, wo du dann Balkantänze aufführen musst und knallharte Waden danach hast, ja, weil sowas, ja, oder dann einfach schwimmen gehen musst und dann eben auch auf eine Zeit schwimmen musst oder solche Geschichten. Das ist natürlich für einen Sprinter, der ich damals war, tödlich,
ja. Nicht so ideal.
Und dann bist du halt nachmittags fröhlich zum Training gefahren, ja, und dann abends ruft einer an, gehen wir nicht noch? Ja, na klar, da gibt's ein geiles Konzert, ja, also gehst du zu einem geilen Konzert hin, ja. Ich habe da zwar dann nur Wasser getrunken, gesagt, ich habe da gar keinen Alkohol getrunken in der Zeit, aber da fehlen dann halt einfach jede Nacht 2 bis 3 Stunden Schlaf, ja, die, wo man jetzt heute sagen würde, okay, wenn man sich halt jetzt seriös auf irgendwas vorbereitet, dann ist mal regelmäßig schlafen ja sowieso A und O, ja, plus noch 58 andere Dinge drumherum, weil man ja glaubt, anders geht's nicht, ja. Das heißt, du bist jetzt noch nicht an der Phase, wo du sagst, die Lockerheit hat mich jetzt wieder. Ich kann jetzt auch mal in einer extrem harten Phase ein Glas Rotwein trinken, ohne gleich schlechtes Gewissen zu haben.
Was das anbelangt, bin ich sehr viel lockerer geworden. Das liegt wahrscheinlich aber auch ein bisschen am Alter natürlich, wie so oft. Ich habe jetzt auch nicht in der Jugend, also oder in den jüngeren Jahren, sag ich mal mit Anfang, Mitte 20, habe ich jetzt auch nicht extrem viel getrunken. Also im Vergleich zu natürlich den sonstigen nicht leistungssportlichen Kollegen an der Uni, Kommilitonen, da war ich natürlich jetzt nicht jeden Abend weg. Aber es ist schon so gewesen, dass man natürlich vor allem mit den Vereinskollegen, gerade wenn man irgendwie einen guten Wettkampf hatte oder vielleicht sogar irgendwelche Mannschaftsevents hatte, wo wir auch immer relativ erfolgreich waren in Regensburg, dann haben wir das schon oft auch damals noch gefeiert zusammen. Das war natürlich jetzt so, was die Regeneration anbelangt nach einem Wettkampf, nicht unbedingt ideal. Ich erinnere mich auch noch sehr an eine legendäre Feier bei besagtem Kumpel bei Felix zu Hause. Das war damals, wie haben wir das denn gemacht? Das ist eigentlich gar nicht auf dem Rückweg gelegen. Also wir hatten im Schwarzwald damals in Dornstetten deutsche Crossmeisterschaften und warum auch immer sind wir da nicht nach Regensburg zurückgefahren, sondern nach Frankfurt oder bei Frankfurt wohnt er, in Wehrheim und haben dann bei ihm eine Hausparty gefeiert. Da war ein Teil der Regensburger Mannschaft dabei, da waren aber auch einige Frankfurter dabei. Gesa Krause war an dem Abend auch dabei und ein paar von der Gruppe damals noch, ich glaube die Sujev Twins und so. Das war auch, also wie man das sonst aus diesen Army-Filmen kennt, leicht eskalativ. Aber wir sind natürlich auch alle am nächsten Morgen, jetzt nicht ganz so früh wie sonst, aber noch laufen gegangen. Das war sehr, sehr witzig. Ich glaube mir, dass man damals sich einfach nicht so viel Gedanken gemacht hat. Das kann ja manchmal auch gut sein. Also ich sage jetzt nicht, dass es generell jetzt der Regeneration zuträglich ist, wenn man irgendwie Alkohol konsumiert nach einem Wettkampf. Das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, so für dieses bisschen Lockerheit hat es damals nicht geschadet. Man hat sich über viele Sachen einfach nicht so im Kopf gemacht. Ne? Du bist halt einfach gerannt, weil du Bock hattest. Du hast gefeiert, wenn ein Anlass da war. Und hast halt, es war halt nicht alles so... Ja, vielleicht auch noch nicht so professionell, aber auch nicht so verkopft. Und das ist ja manchmal auch ganz gut. Je ernster es irgendwann wird oder je ernster man Sachen nimmt, dann neigt man ja manchmal schon auch dazu, dass man halt alles zerdenkt, zu viel plant, zu viel im Vorfeld, auch dann ja vielleicht auch inneren Druck sich selber aufbaut. Das heißt, grundsätzlich ist es natürlich anzustreben, sich zu professionalisieren und natürlich auf die wichtigen Dinge auch drumherum zu achten. Macht aber manchmal, oder ich kenne auch Kollegen, bei denen es vielleicht nicht unbedingt langfristig da geholfen hat, in gewisse Wettkampfsituationen lockerer reinzugehen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich so ein bisschen was bewahrt. Also ich glaube, die klassische Interviewfrage, wenn es um Ernährung geht, haben wir ja hier im Podcast auch schon mal eine Folge gehabt, aber bei allem, auf was man achten muss und was natürlich ideal ist zu essen, man sollte dann nicht zu viel Zwang und zu viel Leitplanken sich selber setzen, weil du vorher das Glas Rotwein angesprochen hattest. Also ganz ehrlich, immer noch so, wenn ich Lust habe, mal ein Glas Rotwein oder im Sommer auch gerne einen kühlen Weißwein zu trinken, dann mache ich das, wenn es auch zum Essen passt oder wenn man mit Freunden unterwegs ist irgendwie und abends mal außer Haus irgendwas isst, dann finde ich, ist das auch absolut in Ordnung, weil man darf ja nicht vergessen, man geißelt sich ja schon genug selbst durch das Training, durch die, ja, sagen wir mal, generelle Disziplin, die dieser Lebensstil ja auch erfordert. Und ich glaube, wenn da zu viel Zwang ist oder man als Zwang empfindet, dann macht es irgendwann halt keinen Spaß mehr. Und ich glaube auch nicht, dass ein Glas Rotwein irgendwie mal zum Essen irgendwie der Leistung abträglich ist. Also da kenne ich also auch schon bekanntere Namen, vielleicht jetzt nicht unbedingt aus Afrika, aber es gibt ja auch im Triathlon-Bereich Leute oder auch aus dem US-amerikanischen Laufbereich, die ja auch mal sagen, also mein Glas Wein, das hat jetzt, glaube ich, noch keinen umgebracht.
Ja, auf die besonderen afrikanischen Läufer kommen wir ja noch zu sprechen, weil der Marathon in London war, der ein paar sehr,
da gibt's ja, einiges,
sehr erwähnenswerte Ereignisse mit sich gebracht hat. Am Mittwochabend gab es zwei unfassbare Weltrekorde, da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf. Ja. Aber Leistung verbessert sich ja nicht durch das Training, sondern durch das Ruhen danach. Ja. Deshalb habe ich um mich herum hier gerade auch so ganz leckere Sachen stehen. Ja. Zusätzliche Trinknahrung, Protein, Energy. 300 Kilokalorien, ein so ein kleines Ding, 200 Milliliter, 20 Gramm Protein. Ja, also darum geht's, dass man mit einer Zusatzernährung möglichst viel zu sich nimmt, weil ich durch meine Erkrankung ja so viel abgenommen habe. Versuche ich das jetzt dadurch wieder zu regenerieren. Ist ein ganz klein bisschen anders, geschmacklich als Rotwein. Auch die Wirkungsweise ist ganz klein bisschen anders. Ja, so mal geschmacklich...
Hat das einen Eigengeschmack? Also ist da jetzt irgendwie so Erdbeergeschmack dabei oder Schokolade?
Das
Schoko
ist halt immer mit irgendwelchen wunderbaren synthetischen Dingen versetzt, die dann da in eine Geschmacksrichtung vorgaukeln wollen. So würde ich das eher nennen. Also ich habe zum Beispiel hier Vanille und Nuss und Schoko. Ja, so. Ja, aber es gibt auch geiles Multifruit und Walderdbeere. Ja, also für dich, ja, Walderdbeere. Ja.
Okay.
Sehr, sehr lecker. Ja, sehr, sehr lecker, aber manchmal muss das ja auch sein. Ne? Ich habe in der letzten Woche ein sehr, sehr spannendes, wie heißt es denn, wenn man per Video sich zusammenschaltet und ein, nee, nicht Videocall, sondern einen Lehrgang besucht, fällt mir gleich wieder ein. Jedenfalls ging es da um Fortbildung für engagierte Athleten und Trainer. Wie trainiere ich am besten? Was mache ich am besten? Wie ernähre ich mich dazu? Und wie regeneriere ich danach? Ja, das Ganze war überschrieben mit der Headline: Trainiere so wenig wie möglich. Das ist ein geiler Ansatz, ja, weil das ist halt.
Klingt nach einem sehr spannenden Ansatz, da bin ich direkt ganz Ohr.
Ja, da ging es natürlich auch darum, also es kommt aus dem Triathlon-Bereich, ja, also das ist natürlich von der Belastung her schon eine andere Komplexität, als wenn man jetzt nur in Anführungszeichen läuft, weil man ja eben noch die beiden anderen Disziplinen vereinigen muss. Aber das ist ja das gleiche Thema, das du auch schon gesagt hast und mit dem wir ja auch bei vielen Hobbyläufern immer wieder an Grenzen stoßen. Wie viel ist möglich, wenn du parallel noch einen kompletten Job hast oder eine Familie, also noch in ganz anderen zeitlichen, aber eben auch Belastungszwängen drin steckst, wie viel ist dann überhaupt möglich noch zu laufen, dass es nicht zu viel wird und dass du halt auch harte Einheiten regenerieren kannst. Ja, du bist ja auch bei 200 Kilometern sicher irgendwo an einem Punkt, wo man sagen muss, 240, 250, das halten die wenigsten überhaupt aus. Und ist das dann überhaupt noch sinnvoll? Weil wo ist dann halt noch der Zeitrahmen und der Zeitraum gegeben, um wirklich harte Einheiten zu regenerieren? Ja, klar kann man natürlich sagen, okay, dann gehe ich halt mal mit meiner Angetrauten in einem langsamen Schnitt eine Stunde laufen. Das kann halt ein regeneratives Training sein. Aber du hast es ja selber nach den harten Wettkampfwochenenden gesagt, da muss man dann halt auch einfach mal einen Tag mal gar nichts machen, wenn es nicht mehr geht. Ja, das sind halt so Punkte. Nur
ist in der Erfahrung zumindest immer besser, als einfach stumpf weiterzumachen und ins offene Messer zu laufen und dann 1,5 Wochen wegen einem Infekt auszusetzen. So weit bin ich jetzt schon mit 33 Jahren, dass ich das erkannt habe, aber hat auch lang gedauert.
Ja, also das war da ein entscheidendes Thema. Ja, und der Referent, das ist Philipp Seib, weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Jedenfalls ist das ein im Triathlon-Bereich sehr erfolgreicher Trainer, der aber auch im Laufbereich inzwischen einige Kunden hat. Und der zum Beispiel der Trainer von Sebastian Kienle ist und seine Frau ist Laura Philipp. Ja, und noch ein paar andere sehr, sehr gute Triathleten, die bei ihm unterwegs sind, aber sein bester Läufer ist auch irgendwie eine 28 hoch 10 Kilometer gelaufen letzte Woche. Also das ist gut. Der weiß schon, was er tut. Ein sehr akribischer, sehr wissenschaftlich orientierter Trainer. Und seine These, auch mit nur einem langen Lauf kann man eine sehr solide, also wir reden dann da im Frauenbereich bei Laura Philipp, um eine Zeit von um die 3 Stunden in einem Ironman, also dann sicher blank irgendwas so um die 2,50 oder drunter, nur mit einem langen Lauf. Ja, sein Fokus ist ganz stark auf Verbesserung VO2 Max gerichtet, ja, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Und er sagt, dass da vor allen Dingen in Deutschland noch die größten Reserven lauern, dass halt die Entwicklung des VO2 Max, also der maximalen Sauerstoffaufnahme, in den Trainingsmethoden unterentwickelt ist. Ja, weil wir kommen ja gleich dazu, wie kann ich halt so eine Leistungssteigerung noch verstehen, die wir zum Beispiel gestern Abend bei den Weltrekorden, also am Mittwochabend in Valencia gesehen haben. Ja, und wenn ich dann so einen Vortrag höre, dann habe ich zumindest eine Idee, dass es Potenziale gibt, die vielleicht auch in der deutschen Laufszene so noch nicht gehoben worden sind oder nicht konsequent im Training umgesetzt werden, weil das ist ja das Entscheidende, dass du es halt konsequent in deinem Training realisierst. Ja, du hast ja jetzt auch eben mit einem neuen Trainer eine neue Erfahrung gemacht, die bis jetzt dich ja zumindest zu Bestleistungen gebracht hat, ja, im nahezu biblischen Alter von 33 Jahren, ja.
Kurz vor, schon bevor es aus ist.
Ja, und dass du selbst an einem sehr windigen Tag die Kühlbrandbrücke rauf und runter fegst wie nix, ja, aber auf jeden Fall ja eine andere Reitsetzung gehabt hast in diesem Jahr. Deshalb würde mich das interessieren, wie ihr das, also du und dein Trainer oder deine Trainingsgruppe, denn Sondre ist ja auch dabei, das beurteilt. Sind sich ja zwei Paar Schuhe, ob man jetzt sagt, ich habe ein Hochleistungstraining, so wie ihr das macht, oder ich bin halt in einem Triathlon, wo das halt nur ein Part des Trainings ist, oder eben als Freizeitläufer mit einem engagierten Ziel unterwegs. Das sind ja unterschiedliche Paar Schuhe, aber der grundsätzliche Ansatz zu sagen, viel größerer Anteil in Richtung VO2 Max, also ne, sehr harte Belastungen über die Schwelle hinaus, um die entsprechende maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Welche Rolle spielt das bei euch im Training?
Also ich finde den Ansatz tatsächlich spannend. Also ich glaube tatsächlich, also da hat er auch recht, ist glaube ich in Deutschland, ich muss mal überlegen, im Laufbereich, ich kenne natürlich jetzt nicht im Detail das Training von allen Trainingsgruppen, aber man kriegt das im Trainingslager manchmal mit, wie andere Leute trainieren. Ich glaube schon, dass das zumindest für das, was ich in Regensburg kannte, wenig gemacht wird. Natürlich ist ja immer so, verschiedene Wege führen zum Ziel, das ist im Laufen ja auch so. Bei uns war der Ansatz immer extrem stark auf Grundlagentraining über die Winterphase ausgelegt, also auch nicht so anders wie das, was früher Cerutti und Co. Damals in Australien oder Neuseeland auch gemacht haben. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen die letzten Monate rekapituliere und was Renato mit mir gemacht hat, trainingstechnisch, auch mit dem Hinblick sowohl im Frühjahr als auch jetzt aktuell, geht es ja eigentlich schon auf einen Marathon zu, ist mir bislang aufgefallen, dass zum Beispiel der wöchentliche Long Run, der sonst einfach gegeben war, wenn du es nicht gerade in der Wettkampfwoche hast, war ich jedes Wochenende einen Long Run drauf, das ist nicht mehr... Also das ist, hat mich bislang überrascht, das ist wirklich nicht die Regel. Also es finden Longruns schon statt, aber eher unregelmäßig. Ich kann jetzt zum Beispiel kein Muster rauslesen, dass er sagt, das ist ja jede 2 Wochen oder jede 3 Wochen, sondern es ist relativ, ja, wie soll ich sagen, für mich noch nicht erkennbar, wann er es macht. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder es ist dann gleich was ganz Langes, dass er dann sagt, okay, geh mal 40 Kilometer laufen, locker. Locker ist bei ihm dann so, locker meint er halt so 3,30, ne? Also dann sagt er halt so, ja, nichts Aufregendes, mach 3,30 oder so. Oder es gab sogar, einmal hat er, glaube ich, im Winter mal gesagt, mach einen 40er und 3,45. Da ging es ihm dann nur darum, dass er gesagt hat, er möchte, dass ich mal 2 Stunden, das muss ich kurz rechnen, also gut, bei 3,30 wäre es 2 Stunden 20, sagen wir mal roundabout 2 Stunden 30 am Stück laufe. Einfach nur Zeit auf den Beinen verbringe. Da geht es dann aber, glaube ich, primär einfach nur um eine Anpassung, Muskel, Sehnen, Apparat, dass man sich an langes Laufen gewöhnt, was für mich zeitlich betrachtet ja wesentlich länger ist als eine geplante Marathonzeit. Oder, und das ist das Gegenteil, das war aber bisher noch nie länger als 30 Kilometer der Fall, es ist 30 Kilometer feuerfrei, ne? Also so ziemlich nah am Marathon, geplanten Marathon-Wettkampftempo, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es kommt nochmal demnächst jetzt irgendwann mal auch 40er, wo so eine Hybrideinheit ist. Die kann ich natürlich jetzt auch nicht in 40er, na gut, wer weiß, mal schauen. Also ich habe schon oft gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, am Ende war es dann doch was anderes. Aber ausgehend von meiner jetzigen Denkweise noch, würde ich sagen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann mal draufsteht 40 Kilometer in 3,10. Das wäre schon verrückt ein bisschen. Aber kann natürlich sein, dass es auch kommt. Aber ich glaube, da geht es dann halt darum zu versuchen, das hat Arne Gabius auch als einen, ich glaube, seinen letzten langen Lauf vor London gemacht. Und der hat ja auch einige Jahre bei Renato trainiert oder zumindest mit ihm sehr eng zusammengearbeitet. Insofern ist mir das eben direkt aufgefallen, als er diese Einheit gepostet hat, dass er dann 40er, glaube ich, in 2:0, also 2 Stunden 9 Minuten hoch oder so gelaufen ist. Und das ist, glaube ich, sowas, was eben dann bei Renato angestrebt wird, dass man sagt, okay, so, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist. Bei Arne war es jetzt wirklich, ich glaube, 2-3 Wochen vorher so. Ich glaube, dass bei mir aber auch dann irgendwo wahrscheinlich das Ziel mal ist, 4 Wochen vorher, 5 Wochen, 3 Wochen, weiß ich jetzt nicht genau, dass man sagt, man macht einen 40er, der in der Gesamtzeit so ungefähr sein soll, wie die Zeit, die man halt im Marathon anstrebt. Und das ist ja dann schon eine scharfe Einheit. Also ich schätze mal, ein 40er in 2 Stunden 10 oder knapp drunter, was Arne gemacht hat, das ist ja bestimmt auch ein Schnitt von 3,15, 3,14. Das ist ja schon eine, also auf jeden Fall schon eine knalle Einheit, das einfach so im Trainingsprozess einzubauen. Und jetzt den Bogen schlagen zu der VO2 Max-Geschichte. Was mir auffällt, ist, dass der Fokus auf Tempotraining bei mir aktuell sehr viel höher ist. Und ich meine jetzt aber nicht Tempotraining, jetzt komplett verrücktes Tempotraining, irgendwie, was weiß ich, 400er knallen in 60, so, weil was bringt das für einen Marathon, das macht ja keinen Sinn, sondern es sind in der Regel alle 3 Tage, normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, dass man sagt, man fühlt sich nicht gut erholt, dann ist Renato da auch super flexibel zu sagen, dann machen wir noch einen Tag mehr, also Zwischentag mit normalem Dauerlauf, aber die Regel ist normalerweise, so habe ich es die letzten Monate beobachtet, 2 Tage Dauerlauf, sagen wir mal grob zwischen 25 und 30 Kilometer je nach Befinden oder vielleicht auch mal mehr, wir haben auch schon 20 und 15 gemacht, aber so roundabout das und dann sind die Tempoeinheiten, ich sag mal, die sind jetzt nicht crazy schnell, also kaum im 10-Kilometer-Bereich, deswegen war ich eigentlich einigermaßen überrascht, dass der 10er in Berlin doch erstaunlich gut ging, sondern es ist wirklich so, ich würde mal sagen, Marathontempo plus minus so 5%, also sagen wir mal 105% Marathontempo, 95% Marathontempo, wenn wir jetzt natürlich Tempo-Dauerläufe machen wie diese 30er, klar, dann ist es jetzt nicht ganz Marathontempo vielleicht, wenn wir aber lange Intervalle machen, mit langen Intervallen meine ich nicht nur, dass die die Läufe lang sind, sondern manchmal auch einfach, also der Umfang von Tempoläufen ist für mich einfach komplett neu. Früher war das so 10 Kilometer und fertig ist. Und jetzt ist es halt eher so, unter 12 Kilometer fangen wir gar nicht an. Es ist eher so 12 Kilometer und es gibt auch Programme, da standen in Sestria 20 Kilometer Umfang drauf. Das hat dann weder Sondre noch ich geschafft an dem Tag. Auch was ich übrigens gelernt habe. Früher war ich immer extrem unzufrieden, wenn ich Tempoeinheiten nicht geschafft habe, weil man natürlich immer gewohnt war, dass man es schaffen kann. Bei Renato ist es halt manchmal so, das habe ich mir auch schnell abgewöhnt, die Einheiten sind so unvorstellbar teilweise für mich, das zu absolvieren, vor allem wenn ich sie teilweise auch zu Hause alleine gemacht habe, dass selbst wenn du dann feststellst, du schaffst irgendwie 3/4 oder 4/5 von der Einheit, dass das meistens schon eine ziemlich gute Einheit ist, die du so vorher noch nie gemacht hast und lernst halt dem Körper in diesen spezifischen Bereichen, also Halbmarathon, Marathon würde ich sagen, also der Hauptbereich, in dem man trainiert, da natürlich eine gewisse Laufökonomie zu entwickeln und das ist natürlich auch der Bereich, der, sagen wir mal, Schwellenbereich VL2, VL3 eigentlich ist. Und da habe ich in der Vergangenheit, ja, das haben wir schon auch mal trainiert natürlich, aber sicherlich nicht in dem Umfang, wie wir das jetzt aktuell machen.
Ja, die Problematik ist natürlich für normale Läufer, also für Gelegenheitsläufer, für Freizeitläufer, für ambitionierte Freizeitläufer, das dann runterzubrechen auf ihre Begebenheiten. Mhm. Ja, weil das ist ja auch ein Problem in der Literatur, dass da oft dann diese Kilometerangaben stehen. Ja, aber ich glaube, man muss viel stärker daher kommen, dass man das runterbricht auf, wie lange will ich eigentlich laufen? Ja, weil wenn
absolut,
da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn du Halbmarathon läufst, ist das natürlich eine ganz andere zeitliche Belastung, als wenn jemand einen Halbmarathon läuft, der 4 Stunden oder 4,5 Stunden nachher als Marathonziel hat. Ja, das ist eine komplett andere Belastung.
Ja.
Und wenn ich dann tatsächlich hingehe und sage, ja, okay, ich möchte vielleicht 3 oder 4 Wochen vor einem Marathon eine ähnlich lange Belastung machen, überleg mal, ja, 4 Stunden, 4,5 Stunden, vielleicht 5 Stunden, das kriegst du gar nicht regeneriert. Ja, das kriegst du auch dann in den 2 Wochen danach so nicht regeneriert. Da bist du ja schon in einem Bereich, der einfach so halt auch auf die Muskeln und Sehnen und Bänder und Gelenke wirkt, dass es halt nicht mehr sinnvoll ist. Ja, deshalb muss man immer überlegen, mache ich wirklich als Hobbyläufer so viele lange Läufe, ja, weil wenn ich einen 5er Schnitt laufe oder einen 6er Schnitt laufe, nehmen wir mal einen 6er Schnitt, weil das am einfachsten zu rechnen ist, ja, 6er Schnitt. Ich mache einen 30er, das sind ja schon 3 Stunden. Ja, da bist du schon in einem Bereich, den du nie läufst. Ja, so musst du es mal vorstellen, ja.
Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Also ich kann gleich mal hier zugeben im Podcast, ich habe in meinem Leben noch keinen 3-Stunden-Lauf am Stück gemacht. Also das ist für mich unknown territory.
Ja. Und da kommen ja halt auch Phänomene. Ja, 3 Stunden laufen, 3,5 Stunden laufen. Ja, klar, ich bin schon auch davon überzeugt, dass man aufgrund dieser muskulären Anpassung, was du halt auch gesagt hast von der Wintereinheit, man muss sowas schon mal gemacht haben, damit man seinem Körper auch eine Idee gibt, dass man dann so lange mit ihm unterwegs sein will, ja, und zwar laufend unterwegs sein will,
ja.
Weil sonst wird man das muskulär nicht schaffen, ja. Da kann man sich natürlich auch über härtere Belastungen hintasten. Aber da spielen schon auch noch andere Mechanismen eine Rolle, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt 4 Stunden laufen. Ja, nur das kann ich ja nicht regelhaft machen, dass ich sage, okay, ich mache jede Woche einen langen Lauf. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis bei vielen Leuten, die dann denken, okay, mein langer Lauf muss mindestens 30 Kilometer lang sein. Nein, mein langer Lauf muss so sein, dass er substanziell länger ist als das, was ich sonst mache an normalen Laufkilometern in der Woche. Und ich muss den halt auch noch regenerieren können, sodass ich nicht eine Woche lang im Prinzip nichts machen könnte eigentlich, ja, weil wenn ich vielleicht dann einen Tag Pause mache, ja, ist ja auch die Frage, mache ich wirklich Pause oder mache ich aktive Erholung und dann wieder anfangen zu trainieren, dann ist es auf gar keinen Fall ein 3 Stunden oder 3,5 Stunden oder 4 Stunden Lauf regeneriert, ja, das kann halt so nicht funktionieren. Das führt natürlich zu einer Addition von Ermüdung, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage ist, auch nur ansatzweise schnell zu laufen. Das heißt, die Leute trainieren, trainieren, trainieren und wundern sich dann, dass sie überhaupt nicht schneller werden. Ja? Und dass sie keinerlei Verbesserung haben und dass sie vielleicht auch immer müder werden. Und da kommen ja dann eine Menge Dinge dazu, dass man dann halt frustrierter wird und vielleicht auch ein bisschen aggressiver wird und so weiter und so weiter. Ja, also das Geile am Laufen gar nicht mehr erleben können, weil sie sich so kaputt machen und so müde laufen, ja, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, einfach mal in den Wald zu gehen, die Uhr auszulassen. Ich weiß, kannst du auch nicht. Ja, also nicht nur nicht dabei zu haben, sondern nicht drauf zu drücken. Ne?
Weil ja, ich auch eine neue habe.
Neue Uhr hast, dann kannst du schon das Recht nicht, weil du müsst jetzt ja ausprobieren, logischerweise. Ne? Ihr könnt euch bei Philipp im Instagram-Account nochmal anschauen. Ja, gibt es eine neue Uhr von seinem Partner Polar, und die muss natürlich jetzt logischerweise erstmal ausprobiert werden, ist ja klar. Man muss ja Erfahrungen damit sammeln. Ja,
da ist man nach wie vor Spielkind, ne? Da muss man alles jetzt erstmal wieder ausprobieren.
Ja, also einfach mal rauszugehen und zu rennen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe das, wann habe ich mich inspirieren lassen? Ich habe mich von euch irgendwie inspirieren lassen, ne? Von dem Staffellauf da in Berlin. Ja, da bin ich halt einfach raus und bin gelaufen. Ja. Das lief halt einfach nur so, ja. Und es war einfach fantastisch. Aber seitdem suche ich diesen Flow schon wieder, ja. Das ist irgendwie auch scheiße. Leider.
Das ist das Schlimme, dass man den halt weder planen noch konservieren kann. Das ist echt das Schlimme. Deswegen muss man wirklich solche Tage nochmal ganz besonders irgendwie versuchen, nochmal mehr zu genießen oder auszukosten, weil ich habe auch noch kein Mittel oder Weg gefunden, dass man sowas auf Knopfdruck erleben kann. Ne? Das ist, glaube ich, eine Mischung aus eigenem körperlichen Befinden, sag ich jetzt mal, oder körperlichem Wohlbefinden oder wie man halt gerade so drauf ist, ob man Stress hat oder nicht, wo man vielleicht auch gerade ist. Und ich glaube auch so ein bisschen Tageszeit spielt auch eine Rolle. Damit will ich jetzt nicht sagen, es muss immer um 12 sein oder so, sondern manchmal kann es ja voll geil sein, wenn du irgendwie Sonnenaufgangsflair hast und manchmal ist es so noch so nebelig jetzt im Herbst, so wabert über die Donau oder so, das kann ja super schön sein. Manchmal kann es so Sunset-Läufe sein, auch Läufe, wo ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr hatte, rauszugehen. Wenn du so einen richtig vollen Tag hattest, morgens schon trainiert, abends denkst du, oh, ich will jetzt nicht los. Und dann aber noch trotzdem dich aufraffst und einfach eine kleine 10-Kilometer-Runde rennst und dann irgendwie hier in der Donau über eine der Brücken rennst, wenn gerade die Sonne so hinten untergeht und fast niemand mehr draußen ist außer dir. Das kann dann schon manchmal magisch sein, so Läufe, wo du es jetzt nicht unbedingt überhaupt nicht erwartest eigentlich.
Ja, aber ich bin ja jetzt nicht so ein Wärmeläufer, ne? Also mit Sonne, ja, so im Herbst jetzt ist das natürlich geil, klar, weil also die Blätter werden jetzt ja gelb und grün und alles gleichzeitig. Ja. Aber ich kann sowas auch haben, wenn es kalt ist. Ja, oder wenn es regnet, ja, weil du ja einmal dabei bist und du läufst, ja, also viele sagen ja, okay, das geht gar nicht, ja, aber wenn ich einmal dran bin, dann ist es auch egal, ob es jetzt regnet oder nicht regnet, ist ja wurscht, ja, ist ja nur eine Frage der geilen Kleidung, ne? Aber ich kann zum Beispiel noch nicht mal mit so einem regenundurchlässigen Oberteil könnte ich nicht laufen, weil da schwitze ich so stark drin, das ist für mich unangenehm, also, aber dann bist du ja dann irgendwann nass und dann ist es ja auch wurscht, ja.
Dann irgendwann ist egal,
dann habe ich das auch schon mal erleben dürfen, ja, dass dann einfach gedacht habe, okay, jetzt kann es halt auch einfach immer so weitergehen. Also das gibt's kein Ende, ja. Oder irgendwann wird man dann doch mal müde, aber ja, dass man dann wirklich nach so einem Ding nach Hause kommt und denkt, wow, das war jetzt irgendwie geil.
Ja, absolut.
So muss es ja diesen Menschen gehen, die wir am Sonntag in London erlebt haben.
Ich wollte gerade sagen, was wahrscheinlich da weniger geil war, war das Wetter für die Leute in London.
Ja, also erstmal hast du ja was Ähnliches erlebt, was die wenigen, die starten durften, ja auch in London erleben durften, nämlich, dass sie überhaupt einen Lauf machen durften. Ja, du durftest, weil du ja dort im Verein bist und natürlich als Vorzeigeathlet beim Hamburg-Marathon am Start war es beim Kühlbrandbrückenlauf, da in einem ja reinen Volksläuferfeld unterwegs sein. Und du hast schon gesagt, es war faszinierend, gar nicht, dass du selber laufen durftest, sondern dass du die ganzen Menschen glücklich gesehen hast um dich herum.
Genau, also es ist für mich ja auch wirklich das erste, und da zähle ich jetzt Berlin explizit nicht letztes Wochenende, das war auch ein cooles Event, ich rede jetzt von dem 10-Kilometer-Lauf, aber natürlich haben wir da drüber gesprochen, ja, von drei kleinen Läufen mit, lass es 30 Leute gewesen sein, cool, dass man sowas auch möglich macht, jetzt sagen wir mal, ist für einen reinen Profisport, aber das ist jetzt kein Event, wie wir es sonst kennen, und was dem, wie wir Laufsport, Straßenlaufsport kennen und lieben, kam jetzt das in Hamburg beim Kühlbrandbrückenlauf echt schon wieder relativ nahe, muss ich sagen. Es ist das erste für mich große Laufevent, sage ich jetzt mal, seit dem Barcelona-Halbmarathon. Und das hat richtig Bock gemacht. Das hat Bock gemacht, weil ich auch noch nie logischerweise über die Kühlbrandbrücke gelaufen bin, die ich übrigens auch massivst unterschätzt habe. Also ich dachte mir halt, ja gut, das wird halt eine Brücke sein. Der Ralf übertreibt da ein bisschen mit, wie groß die Brücke ist. Das wird schon nicht so schlimm sein in der Realität. Frank Thaleiser, bei dem Barbara und ich eben zu Hause auch eingeladen waren und übernachtet haben, der hat am Vorabend mir nochmal ein paar Fotos gezeigt, die dann aus der Perspektive dann doch auf jeden Fall ein bisschen eindrucksvoller noch ausgesehen haben. Und wenn du dann am Fuße dieser Brücke tatsächlich läufst, dann denkst du dir auch, Meine Fresse, was ist das denn für ein Kavenzmann, diese Brücke? Und der Hinweg war noch relativ okay, sage ich jetzt mal, weil da hatten wir Rückenwind. Nur an diesem besagten Samstag letzte Woche habe ich morgens die Wetter-App aufgemacht und Temperaturen waren super, ne? Trocken, zwar bewölkt, aber so 14 Grad, also zum Laufen wunderbar. Nur was mich ein bisschen irritiert hat, waren diese Ausrufezeichen, Wetterwarnung, Sturm, so. Da habe ich mir dann gedacht, gut, wenn das kommt in Hamburg, dann wird das wahrscheinlich schon was bedeuten, sage ich jetzt mal. Ja gut, als ich auf dieser Brücke oben war, da wusste ich, was die wohl meinen, weil am Rückweg bin ich also 3,30 max gelaufen. Also ich glaube, da ging, also ich hatte bei der Wende und das war wirklich gechillt, klar, du hast schon gesagt, das war jetzt kein Elite-Rennen. Für mich war das ein flotter Trainingslauf, bin einmal über die Brücke drüber, ich glaube auf dem Hinweg, da habe ich halt berghoch ein paar Sekunden verloren. War vielleicht der Kilometer 3,10 oder sowas, statt, ich glaube, bei 2 hatte ich noch 5,52, bei der Wende hatte ich 2,57, also kannst du dann auch runterrollen lassen. Jo, aber als ich dann gewendet bin und da hoch bin und mich zwar seelisch und moralisch drauf eingestellt habe, jo, jetzt kommt ein bisschen Gegenwind, ja, ich bin gestanden. Also ich bin einfach gestanden, ne? Also da gab es ja auch nichts, wo du dich auf dieser Brücke logischerweise verstecken kannst, die relativ breit ist und das ist die volle Angriffsfläche und dann läufst du da, guckst auf deine Uhr, 3,30, könnte aber halt auch 2,30 sein, so vom Feeling, sage ich jetzt mal, und es geht halt nichts voran. Es war wirklich so, dass du bergunter, also es geht steil hoch, aber dementsprechend auch steil runter, du musstest drücken beim Bergablaufen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Das war schon eine sehr interessante neue Erfahrung, hat aber, und da kommen wir jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt, dem Spaß weder bei mir noch bei all den Teilnehmern irgendwo Abbruch getan. Das ging schon am Start los. Ich glaube, es war so, lass mal überlegen, also eigentlich laufen da normalerweise 6.000 Leute mit. Klar, jetzt Corona-Auflagen war natürlich so, das muss relativ stark beschränkt werden, das waren 1.600 zugelassen. Und einige konnten, oder relativ viele haben ihren Startplatz auf nächstes Jahr übertragen, aber es gab immer noch ein Vielfaches an Wünschen sozusagen, die gerne teilgenommen hätten. Und die Veranstalter waren dann gezwungen, sich einen Modus zu überlegen, wie man das jetzt löst. Und sie haben einfach gesagt, am fairsten ist halt, wenn die Leute, die sich zuerst angemeldet haben, eben dann auch den Startplatz sicher haben. Und bei 1600 mussten sie dann leider quasi einen Schlussstrich ziehen. Und diese 1600 Teilnehmer wurden auf 8 Startblöcke a 200 Teilnehmer verteilt, pro Stunde quasi eine 200 Meter, ein 200 Meter Block. Und also ich kam da dann an, wir waren glaube ich im dritten Startblock, wir sind um 10 Uhr gestartet, Barbara und ich, ganz normal wie jeder andere, ne? Ich habe ganz normal am Eingang da meine Nummer geholt, alles mit Desinfektion, mit Leitsystemen, hast deine Sachen abgeben können. Es gab eine One-Way-Geschichte quasi zum Start. Das kannst du natürlich auf diesem Freihafengelände extrem gut verteilen. Ich meine, das ist eine Riesenfläche, also da hast du 200 Menschen gar nicht wahrgenommen eigentlich, außer dass die Leute natürlich offensichtlich an den Laufoutfits zu erkennen waren. Toilettensituation war natürlich sensationell. Ich glaube, es standen 40 Toiletten, hat glaube ich Frank gesagt, für 200 Leute. Das ist auch eine Quote, die findest du, glaube ich, bei sonst bei keinem Straßenlauf, ne? Das ist natürlich VIP-Treatment, würde ich sagen. Und dann war es halt so, dass du praktisch, also du konntest auch nur eine Dreiviertelstunde vor deinem Start aufs Gelände überhaupt. Gab keine Schlangen, weil, naja, wie gesagt, bei 200 Leuten, das geht zack, zack, also da kommst du durch mit deiner Nummer und kannst dann den Beutel abgeben und dann zum Start. Und da haben die halt praktisch alle, ich glaube 2 Meter waren, haben sie dann so ein Gittersystem gemacht, 2 Leute links parallel, 2 Leute rechts parallel, immer mit 2 Meter Abstand nach vorne und zur Seite. Und also nur, also lachende Gesichter, du hast bei den Leuten Vorfreude gesehen, es waren auch ein paar Kids dabei, die offensichtlich den Lauf auch mit dem Vater oder mit der Mutter mitmachen wollten, alle gut drauf, extrem kollegial untereinander, also das ist ja sonst auch bei Starts, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr bei Volksläufen mitläuft, ist an der Startsituation nicht immer so, da gibt es auch gerne mal Leute, die auf den letzten Drücker noch sich irgendwo reindrängeln wollen oder weiter nach vorne drängeln wollen. Hier war es eher so, dass da erstmal so eine gewisse, wie soll ich sagen, Hemmschwelle war, sich weiter nach vorne zu stellen, bis dann immer der Sprecher gesagt hat, also wir haben hier vorne noch Platz, also die Markierungen sind noch frei, ihr dürft gerne aufrücken. Und alle gut drauf, gute Stimmung, auch im Zielbereich, weil ich war dann im Zielbereich nochmal, nachdem ich mir was angezogen hatte, nach meinem Lauf für ein paar Fotos und so. Jeder, der ins Ziel kam, sah glücklich aus, sah happy aus, die Leute hatten eine gute Zeit. Auf der Brücke bin ich ja praktisch dem Block vor mir entgegengelaufen, also die Brücke war dann in der Mitte getrennt. Die Leute haben dich angefeuert, wie verrückt, manche Leute sind stehen geblieben, haben ein Foto gemacht, genauso das gleiche auf dem Rückweg bei mir, also du läufst hoch und ich glaube bei Kilometer 7, also bei mir 7, bei den anderen dann 5, habe ich quasi den zweitplatzierten Mann in meinem Startblock und Barbara gesehen, die auf Platz 3 in dem Startblock war. Und dann kam das Gros der Teilnehmer so quasi am Scheitelpunkt der Brücke ungefähr, würde ich sagen, das ist nochmal ein Stück weiter hinten gewesen. Die Leute ja komplett ausgeflippt und da hast du einfach gemerkt, alle haben, glaube ich, sowas vermisst und haben da riesen Freude dran gehabt. Und das ist ja genau, also es bestärkt mich eigentlich auch in den Bestrebungen, wir haben uns ja auch viel darüber unterhalten, auch im Podcast über das Konzept für den Hamburg-Marathon, der mal für den 13.09. angedacht war. Da haben ja auch die Organisatoren doch auch einiges an Kritik einstecken müssen. Ja, es gibt auf Social Media natürlich immer wieder Leute, die da meinen, ihren Frust irgendwie kundtun zu müssen und alles scheiße zu finden. Und das sind leider immer die wenigen, die dann aber sich da öffentlich äußern. Und das bestärkt mich eigentlich wieder darin, dass die große Mehrheit, die vielleicht da nicht so aktiv kommentiert, eigentlich auf sowas Bock hat. Und bei dem Event am Samstag muss ich das also wirklich ausdrücklich unterstreichen. Also ich habe selten so viel gute Laune bei einem Sportevent gesehen. Da ging es natürlich jetzt auch gar nicht um irgendwelche schnellen Zeiten. Wer schnell laufen wollte, konnte das ja tun. Es wurde ja auch mit Absicht nicht nach Zeiten gesetzt, wie das ja sonst sinnvoll ist, weil man ja nicht wollte, dass sich die Leute ballen. Es gab auch keinen Massenstart übrigens bei den Startblöcken, sondern alle 2 oder 3 Sekunden wurden immer die 2 links und rechts quasi loslaufen gelassen. So gab es eigentlich einen endlosen Strom und keinerlei Schwierigkeiten. Und witzig, das vielleicht noch als kleine Anekdote, vielleicht hören die Leute hier zu, ich kam dann von meinen Fotos zurück, also als wir dann die Fotos nach dem Zieleinlauf gemacht haben und wollte auch nochmal dann noch eine wärmere Jacke holen und dann gab es Leute, die quasi beim Zurücklaufen, also da kommen wir an der Kleiderausgabe vorbei oder wo die Beutel halt waren, die man dann beim Rausgehen mitgenommen hat, da gab es Leute, die das waren ein Pärchen und die hatten für einen Kumpel, der mein Buch wohl hatte, aber dann gemerkt hat, er ist leider nicht in meinem Startblock, sondern der war, glaube ich, im Startblock zuvor, das heißt, der musste ja gehen, der konnte ja nicht auf mich warten, wie man das sonst bei Laufveranstaltungen machen kann, dann hatte er sein Buch ihnen mitgegeben und die haben es im Kleiderbeutel gemacht, weil die in meinem Lauf waren und haben danach dann gefragt, ob ich da nicht vielleicht noch kurz für ihn eine kleine Widmung reinmachen könnte. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, das Buch ist inzwischen wieder gut bei demjenigen angekommen und er hat sich gefreut.
Ja, das sind ja wirklich so kleine Highlights in der Saison, die ja wirklich ganz schräg war. Leider sind die Infektionsgeschwindigkeiten ja im Moment so, dass man um jeden noch geplanten Lauf, der in den nächsten Wochen ansteht, ja bangen muss. Ich hoffe, dass das alles glatt geht. Ich denke da auch an den Lauf, wo ich im Prinzip aus dem Vorgarten zuschauen kann. Refrat von 5 Kilometer bis Marathon wollen die da alles machen. Bin gespannt, ob das alles hinhaut. Ich hoffe das sehr. Du willst ja noch nach Valencia logischerweise laufen. Klar ist das ein Elite-Only-Lauf, wo ein bisschen andere Bedingungen gelten. Da kommen wir dann ja gleich nochmal mit London drauf zu sprechen. Aber dass wieder so ein Gemeinschaftsfeeling entsteht, das ist natürlich schon einfach eine coole Sache. Und das macht ja auch ganz viel von den Lauf-Events aus, dass man eben gemeinsam in einem Ding drin sein kann und eine Veranstaltung gemeinsam genießen kann. Ja, wir haben ja oft schon gesagt, ja, ich war dann halt in einem Weltrekordlauf. Man hat den oder diejenigen nie gesehen, weil die halt irgendwo ganz anders rumlaufen. Ja, und ja, oft eben auch keine Hin- und Her-Kurse da sind. Aber dass Leute mit lachenden Gesichtern und freiwillig an einem Sturmtag in Hamburg die höchste Erhebung weit und breit hoch und runter ballern, ja, und dabei ernsthaft ganz dolle Spaß haben, zeigt ja auch, dass die Laufszene doch ein bisschen verrückt ist. Ja. Eine Frage habe ich aber noch. Also dass Florian Ort vor euren Bestzeiten in Berlin verschlafen hat und ihr ein bisschen zu spät wart, ist ja nicht dir anzulasten. Hast aber du das jetzt als Grundprinzip, ich fahre einfach mal ein bisschen später hin, dass mein Adrenalin schon ist erhoben, weil so einfach war es mit dem Parken doch nicht, oder?
Ja, ich bin mit dem Zug nach Hamburg angereist oder Barbara und ich sind mit dem Zug angereist. Ich habe mein Auto in Frankfurt stehen lassen, weil ich da beim Joost im Frankfurter Laufshop ja am Donnerstag noch ein Adidas-Event hatte zum neuen Wunderschuh, Platz 2 in London auch. Hätte fast schon für den nächsten Major gereicht, das war ja sehr, sehr eng, aber das hätte dem Schuh natürlich noch ein bisschen mehr Publicity verliehen. Schöne Grüße soll ich dir übrigens ausrichten, ja, danke, von Joost. Das mache ich jetzt hier rüber über einen Podcast. Das habe ich mein Auto ja stehen lassen, das heißt, Frank hat uns eines seiner Autos gegeben, hat gesagt, ja, kein Problem, hier alles im Navi drin, fahrt dahin. Und es sind ja nur 1600 Teilnehmer, sonst sind ja 6000, findet er easy einen Parkplatz. Ja gut, erstmal wohnt er halt auf der anderen Seite von Hamburg. Das heißt, es dauert dann halt auch mal 30, 40 Minuten. Und Punkt 2, also ich weiß ja nicht, wo da sonst die Leute parken. Das ist ja ein bisschen außerhalb. Ich meine, Freihafen ist jetzt nicht direkt im Stadtgebiet. Da kommst du jetzt auch, also da müssen die Leute fast mit Autos hin. Ich weiß nicht, wie man sonst da hinkommen soll. Und dachte mir so, ja gut, jetzt langsam wird's eng. Und dadurch, dass natürlich Corona-bedingt alles sehr weit auseinandergezogen ist, auch mit Startnummer und so weiter, dachte ich mir, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, an diesem letzten Zipfel zu parken. Und dann muss ich wieder 2 Kilometer in die andere Richtung, um meine Startnummer zu holen. Ist dann ein bisschen eng geworden. Warm-up für diesen Trainingslauf, sag ich mal, war ungelogen. Also gerade, dass ich 12 Minuten einlaufen war, das war, oder knapp drunter, ich glaube, es waren 11 noch was, ich bin dann 3 Kilometer in 3,50 eingelaufen, habe meine Wettkampfschuhe angezogen, Trikot angezogen, Startnummer musste ich noch schnell hinmachen, weil konnte ich ja nicht vorher, und dann bin ich schon direkt durchgelaufen. Ich meinte, ja gut, Steigerungen sind überbewertet, ich habe 2 Steigerungen gemacht, die 500 Meter zum Start vor, das war dann mein Warm-up, und dann kam Frank schon, ja, gut, dass du jetzt da bist, ne? Also geht das auch in 2 Minuten los.
Ja, ich glaube, man muss sich da selbst nur schon ein bisschen in Wallung bringen, ne? Dann funktioniert das schon. Ja, ja.
Adrenalin mal ein bisschen genau, hoch. Ne?
Nach dem Motto, don't do this, wenn es drauf ankommt. Ja, am Sonntag jetzt also das mit Spannung erwartete Duell zwischen Eliud Kipchoge und Kenenisa Bekele. Zack, Bekele abgesagt wegen einer Verletzung. Und dann haben wir ja alle gedacht, okay, jetzt kommt Eliud und setzt da einfach seine Siegesserie fort. Aber es kam ganz anders. Und am Ende hat dann Shura Kitata gewonnen, um direkt anschließend Eliud Kipchoge als die größte Inspiration für die Laufszene insgesamt und für ihn überhaupt zu preisen. Was übrigens ja ein cooler Zug ist und ja im Prinzip auch richtig ist, weil das hat ja schon was gemacht, ja. Dass Eliud Kipchoge da auch die Grenzen verschoben hat und die Marathonszene in den letzten Jahren so dominiert hat und einfach da als Role Model für viele ambitionierte Läuferinnen und Läufer geworden ist. Aber was ja spannend war, ist ja jetzt nicht, dass Eliud Kipchoge nicht gewonnen hat, sondern dass er ja trotzdem zu Ende gelaufen ist und irgendwie ja offensichtlich massive körperliche Besonderheiten hatte, die sie bis jetzt noch nicht erklären konnten. Er hatte gesagt, sein Ohr sei zugegangen und er hätte dann Hüftprobleme bekommen. Ja, er hätte versucht, sie irgendwie warm zu halten und so. Also irgendwie war da wohl was. Also erstmal war das Wetter, um es auf Deutsch zu sagen, scheiße in London. Also so wie man London im Herbst erwartet. Ja, Wind und Regen und kühl. Und dann so eine Geschichte, das klingt ein bisschen seltsam, aber wer ja schon mal irgendwie so Erkältungssachen oder sowas hatte, die sich dann halt irgendwie in alle möglichen Körperteile ausdehnen können, der weiß, dass das eine fiese Nummer ist. Im Prinzip würde ich immer sagen, ja, lieber aufhören dann, aber der hat es halt durchgezogen. Also ich bin so ein bisschen zwischen Unvernunft und schon cool, dass das gemacht hat, aber auf jeden Fall bemerkenswert war das ja die ganze Veranstaltung, plus dein Trainingspartner ist gelaufen und Arne Gabius ist gelaufen.
Richtig. Also du hast natürlich da wahrscheinlich sehr viel einprägsamere Eindrücke sammeln können. Denn ich war zur Zeit des Marathons ja wieder im Zug auf dem Rückweg nach Frankfurt und habe das mehr oder weniger, so gut wie das halt in der Deutschen Bahn geht mit dem Internet da, versucht über Twitter zu verfolgen, was schon auch funktioniert hat. Natürlich jetzt wenig Bewegtbild, aber so von den Fotos her konnte ich ja dann auch schon mir ein ganz gutes Bild machen, dass die Bedingungen jetzt wohl alles andere als, sagen wir mal, leistungsförderlich waren. Das ist, glaube ich, klar. Und man hat ja schon auf der ersten Hälfte ja direkt gesehen, dass offensichtlich da kein sonderlich großes Verlangen. Ich meine, es gab Pacemaker, trotzdem hatte man schon den Eindruck, es gibt ja offensichtlich kein ganz großes Verlangen, dass man da das Rennen richtig schnell macht. Das Tempo war jetzt nie weit unter 2,06, also weder am Anfang noch am Ende. Und natürlich 2,06, nicht, dass wir uns falsch verstehen hier, das ist natürlich schon schnell. Aber wenn man jetzt halt sieht, dass natürlich ein Eliud Kipchoge eine Bestzeit von 2,01 hat, beziehungsweise natürlich auch in dem Ineos Project schon unter 2 Stunden in Marathon gelaufen ist, ist das jetzt für die schon eine andere Nummer, ne? Nur um das ein bisschen einzuordnen. Ich meine, wenn wir hier von 6-7 Minuten Unterschied sprechen, da reden wir halt bei mir dann von 2,20, ne? Also wenn wir das mal so anlegen, oder 2,21 sogar. Also es ist dann schon weit weg von dem, was man sonst versucht, ja irgendwie da zu laufen. Und ich sehe immer sowas, jetzt gar nicht werten, dass er da verloren hat oder sowas, um Gottes Willen. Ich meine, jede Siegesserie ist ja nun mal dazu verdammt, irgendwann zu enden. Und er ist, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren ungeschlagen gewesen. Also das ist ja eh schon ultra beeindruckend. Das ist ja echt kaum zu fassen. Dass es jetzt generell nicht so Richtung Weltrekord oder ganz, ganz schnell ging, fand ich eher, da haben wir uns ja auch schon vor der heutigen Aufzeichnung ein bisschen drüber unterhalten, finde ich eher immer ein bisschen spannend. Ich bin, ach, ich weiß nicht, desillusioniert würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen zu negativ, aber diese ganzen Weltrekordjagden und dieses Erzwingen, um auf Teufel komm raus, die letzten Jahre, das hat sich bei mir so ein bisschen abgenutzt. Dafür kann ich mich leider nicht mehr so begeistern wie früher, aber was mich schon noch begeistern kann, sind natürlich solche offenen Rennen, wo es halt einfach um die Plätze geht. Und das ist mir auch, ehrlich gesagt, vollkommen egal, ob da einer 2 Stunden 5, 2 Stunden 6 oder von mir aus 2 Stunden 2 läuft. Ich fand das mal wieder echt erfrischend, anders überhaupt eine Situation zu haben, wo 5, 6 Leute, 7 Leute auf die letzten 10 Kilometer mal noch gehen oder sowas, in so einem großen Marathon, mit so großen Namen auch noch, ne? Also klar, Eliud Kipchoge, den kennen natürlich wahrscheinlich alle von uns oder auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, mein Shura Kitata ist auch kein Unbekannter oder sowas, und dass es da überhaupt Leute gibt, auch ohne einen Kenenisa Bekele, die ihn da challengen können und wirklich auch fordern oder dann am Ende ja auch tatsächlich besiegt haben, klar, sicherlich hat er einen schlechten Tag gehabt, das finde ich für den Sport selber eigentlich wieder gut, ehrlich gesagt, und bringt einfach auch mal wieder eine gewisse Spannung hier rein. Dass er es durchgezogen hat, finde ich ehrlich gesagt eher bemerkenswert und habe da größte Hochachtung vor. Also ich glaube, es wäre nichts leichter gewesen für ihn, wenn er so einen Scheißtag hatte und auch wahrscheinlich körperliche Probleme, wie er geschildert hat, dann einfach zu stehen zu bleiben und wäre wahrscheinlich leichter wegzumoderieren gewesen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier, was weiß ich, irgendein, was auch immer er dann gesagt hätte, Hamstring-Waden-Problem, und dann wäre er auch gut gewesen, jeder hätte es verstanden, nasse Bedingungen, dass er das so durchzieht oder hat durchziehen können überhaupt auf Platz 8. Das nötigt mir auf jeden Fall Respekt ab und zeugt ja offensichtlich von großem Sportsgeist, muss man auch sagen. Er hat da auch keine großen Ausreden gesucht, hat halt gesagt, was ihn offensichtlich beeinträchtigt hat und gut ist. Das finde ich auch klasse, muss ich sagen. Ja, dass das natürlich, wenn man wirklich gesundheitliche Probleme hat, im Profisport nicht alles immer hundertprozentig vernünftig ist, ist auch klar. Deswegen natürlich auch hier nochmal, wir haben das in den vergangenen Folgen ja immer wieder mal gemacht. Daran ist jetzt nicht sich ein Beispiel zu nehmen für das, was ein Eliud Kipchoge oder was vielleicht auch manchmal ich schon in Wettkämpfen fabriziert habe, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dass im Zweifelsfall lieber mal auf den eigenen Körper und auf die Gesundheit hören. Da muss man natürlich auch sagen, dass Profisport ja doch auch irgendwo der Job ist und dass da vielleicht dann manchmal ja nicht andere Gesetze gelten, natürlich sind wir auch Menschen, aber dass man da halt vielleicht anders nochmal zu Werke geht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also so wie er das da gehandelt hat, fand ich also aller Ehren wert. Und ja, Frauenrennen, ja, war auch spannend.
Lass mich noch zwei Zitate von Kipchoge als Reaktion halt darauf, dass er eben nicht so performen konnte wie bisher. Also erst nochmal zu seiner Gewinnbilanz. Sein erster Sieg in dieser ja wirklich imponierenden Bilanz stammt übrigens aus dem April 2013. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja, wow. Und zwar beim... Wow. Ja, Hamburg-Marathon, guter Mann, Debüt, ja, gut aufgepasst, sehr gut, ja, 205:30 damals, ja. Dann hat er einmal in An- und Abführung verloren, ist Zweiter geworden, nämlich in Berlin.
Gegen Kipsang?
In Berlin gegen Kipsang, ne? Genau, das war ja im selben Jahr, ja, also auch 2013. Danach hat Eliud Kipchoge nicht mehr verloren, bis zum total vergangenen Sonntag, ja. Also das ist natürlich schon eine unglaubliche Gewinnserie und zeigt ja immer noch die Außergewöhnlichkeit, aber... Ja, ich darf das nochmal kurz in Englisch vorlesen. It's not the end of the world that I can't win. This is sport and we need to embrace it. I trust that I'm giving inspiration to the whole world. Das ist das, was wir schon gesagt haben. Ne? Es ist ihm schon klar, dass er wirklich sehr, sehr viele Menschen inspiriert hat. I don't have anything in my heart that I feel anything bad has happened. I want to congratulate the top finishers for bringing hope to the streets of London in this time of COVID-19. Ja, also das ist ja eine ähnliche... sagen wir mal, Grundhaltung, wie du sie halt auch erlebt hast. Ja, das ist ja sowas Hoffnungsvolles, dass da wieder Marathon gelaufen werden konnte und dass ihr den Köbrangbrückenlauf mit 1600 Leuten machen konntet. Das ist halt Hoffnung. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, und dann haben wir ja Mittwochabend noch diese unglaublichen Dinge erlebt. Erstmal ganz cool aufgezogen, muss ich sagen. Ja.
kurz einhaken, noch, weil sagen. Ich da von dir eine Info, genau, wir dürfen Arne Gabis natürlich nicht vergessen, nur da habe ich der war natürlich jetzt nicht so gecovert auf Twitter logischerweise, was die Leute da, die haben sich natürlich auch vorne auf die Spitze konzentriert und ich habe tatsächlich noch nicht, also ich habe gesehen, sein Ergebnis, das ist offensichtlich, also ist das Rennen nicht so gut gelaufen, aber hast du nicht da vielleicht schon irgendwas noch zu gelesen, was das Problem am Ende da war? Also er war ja ganz lange ganz gut unterwegs, also muss man ja sagen, er war in der 2.10er, 2.11er Gruppe, glaube ich, sehr, sehr lange
drin. Ja, also habe ich, tatsächlich ist er bis 35 Kilometer genau im Plan gewesen. Ja, Halbmarathon mal für die Experten 65,19. Das ist perfekt eigentlich für das, was er vorhatte, nämlich Olympianorm zu laufen. Ja. Lief alles wirklich ganz smooth. Aber da hatte Arne, glaube ich, schon häufiger mit Problemen gehabt. Ich glaube, der war ja auch bei diesem Lauf in Boston, wo es so super kalt gewesen ist. Er hat dann halt große Probleme mit Oberschenkelmuskulatur und hatte die jetzt halt auch wieder. Und wohl auch noch so ein bisschen Atemproblematik, die er ja schon in Frankfurt hatte. Und musste sogar tatsächlich einmal stehen bleiben, um sich kurz wieder zu fassen. Ja, dafür ist das noch bemerkenswerter, dass er zu Ende gelaufen ist. Und dafür ist die Zeit 2:14:25 auch noch wirklich bemerkenswert. Wenn wir jetzt nochmal nehmen, was du ja eben schon gesagt hast, nämlich den Abstand der Top-Leute zu ihren Bestleistungen, ja, und das gilt ja für deinen Trainingspartner, für Sondra genauso, ja, der ist 2:09:01 gelaufen. Klar, wir haben ja im Trainingslager, als du über die Krankheit von Sondra berichtet hast, ja, dass er ja einen Infekt hatte und noch Probleme mit der Sehne und so weiter, also sicher nicht optimal vorbereitet, aber auch der war ja einige Minuten von seiner Bestleistung entfernt. Wenn du das jetzt mal in Relation setzt, dann ist natürlich die Leistung von Arne noch viel höher zu bewerten, ja. Weil wenn du, jetzt sagen wir mal, du nimmst da halt mal 3 Minuten nur als Karenz zu einer normalen Leistungsfähigkeit, ohne jetzt die Kälte und die Nässe, dann bist du ja schon am Ziel. Dann ist er schon da, wo er hin wollte, ja. Natürlich willst du im Prinzip, wenn du bei 35 bist, dann denkst du ja, okay, wir sind gleich zu Hause. Ja, und wenn du dann halt nochmal so eine Nummer kriegst, ist das blöd. Aber auch da, ja, tiefster Respekt, dass er das durchgezogen hat, das Ding. Ja, das ist ja mal ganz klar. Ja.
Absolut. Mit Sondre hatte ich natürlich auch Kontakt. Das vielleicht noch kurz als Ergänzung, aber also der war tatsächlich grundsätzlich happy. Er meinte wohl nach dem Rennen, dass Renato ihm wohl maximal so 2,8 unter guten Bedingungen zugetraut hätte. Vielleicht 2,7 hoch und er war jetzt mit der 2,9,01. Ich glaube, er war auch bester Nicht-Afrikaner, wenn ich mich nicht verguckt habe in der Liste, war er jetzt nicht unzufrieden. Also ich glaube, er freut sich jetzt erstmal auf eine Saisonpause und auch ein bisschen Erholung und so, aber ich sag mal, ich habe ihn ja vor, wie gesagt, in Sestriere lange gesehen. Ich glaube, vor 4-5 Wochen unter solchen Bedingungen war jetzt noch nicht unbedingt absehbar, ob er überhaupt so ein Rennen durchsteht. Wie gesagt, mit dem Infekt und auch der Achillessehnenproblematik, die ihn doch immer mal wieder auch also sehr belastet hat. Also ich konnte mir manchmal nicht vorstellen, am nächsten Tag nach einer Tempoeinheit, wie der am nächsten Tag laufen will. Hat er da, glaube ich, das Beste draus gemacht, muss man sagen.
So, dann kommen wir zum neuen Weltrekord über 10.000 Meter. Ja. Also nochmal, Philipp hat sich total gefreut über seine persönliche Bestzeit, allerdings auf der Straße, was ja ein kleiner Unterschied ist. Ja, von 28:49, richtig?
Ja, 49. Das hört sich jetzt richtig erbärmlich an.
Nee, nicht erbärmlich, aber anders. Ja? Den ersten Weltrekord, den ich kommentieren durfte in einem Stadion, ja, war der 10.000 Meter Weltrekord von Arturo Barrios, ein Mexikaner. Oh. Ja, du erinnerst dich noch, als wäre es gestern gewesen. Es war nämlich am 18. August 1989 in, Berlin. Beim ISTAF.
Wirklich?
Beim ISTAF,
ja.
Ach krass. Das war, glaube ich, Wahnsinn. Ein Freitagabend ISTAF, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War auf jeden Fall ein Abendlauf. Und es war natürlich für ihn gesettet mit Pacemakern. Aber er ist auch sehr lange alleine gelaufen. Genauso wie Joshua Cheptegei. Mhm. Der ist ja am Mittwoch 4.000 Meter alleine gelaufen. Und bei Barrios war das ähnlich, weil du musst ja auch erstmal Leute finden, die das Tempo überhaupt laufen können. Ja. Und Barrios lief damals schon 27:08:23. Also das ist auch schon ein richtiges Brett gewesen damals. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, man bricht das ja immer dann runter auf Rundenzeit. Ja, also was musst du rennen in einer Runde, um dahin zu kommen? Ja, und der musste 65er Runden, ja, spätestens 66er Runden laufen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass sie ein bisschen zu langsam losgelaufen sind. ja, und einen kleinen Rückstand hatten bei der Hälfte. Und dann ist er aber in der Lage gewesen, hinten raus immer wieder 64er Runden zu laufen. Und ich weiß noch wie heute, wie die Zuschauer abgegangen sind, wenn der Stadionsprecher dann wieder brüllte, 64, ja, und dann rasteten die da vollkommen aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch für Barrios, der nicht so gut Englisch sprach, aber das war okay, schon cool gewesen sein muss, ja, wenn die da dich wie verrückt anbrüllen und du da rumgetragen wirst in so einem Stadion. Das war jedenfalls mein erster Weltrekord, den ich live im Stadion miterleben durfte. Ja, übrigens hat der in La Flèche auch den Stundenweltrekord verbessert, Arturo Barrios, und der hat 16 Jahre lang gehalten und kein geringer als Haile Gebrselassie hat den dann gebrochen irgendwann 2007 in Ostrava, und Barrios war der erste Mensch der Welt, der Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen ist. Also nur das nochmal zu dem kleinen Mexikaner. Ah. Ja, und jetzt, sind wir bei der Vorführung in Valencia, fast ohne Zuschauer, nicht ganz ohne Zuschauer, aber sehr, sehr wenig Zuschauer. Aber ein cooles Setting, ein relativ kleines Stadion. Und die hatten halt eine wirklich hypergeile Nummer, nämlich ein mitlaufendes Farbband. Ja, das eine in Blau für schneller als gedacht und das eine in Grün für genau im Pace. Ja, und an diesem Farbband, das Farbband läuft praktisch auf der Innenkante der Bahn. Ja. Also es ist eine Projektion. Ja. Und aber du siehst es als Läufer, also es ist nicht eine Virtualität, die man nur im Fernsehbild sehe, sondern du siehst es, ja. Und Kimmeli ist ja da Tempo gelaufen, die ersten 5,5 ungefähr, und dann ist Cheptegei den Rest alleine gelaufen. Und dann läufst du halt immer in diesem Farbbereich darum, ja. Irgendeine Orientierung brauchst du ja auch logischerweise. Und er ist ja dann am Ende auch noch ein paar Runden schneller gelaufen, als er hätte laufen müssen. Er musste 63er Runden laufen, ja, als Größenordnung mal. Und ist dann 26:11:00 am Ende gelaufen. Ja, Philipp schüttelt einfach nur den Kopf. Ja, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, ja. Auch Linte Senbet Gidey, werden vielleicht noch nicht so viele Leute kennen, die ist erst 22. Die war im vergangenen Jahr aber Zweite bei den Weltmeisterschaften über 10.000 Meter. Also die haben wir schon mal gesehen. Die ist ja auch eine unfassbare Zeit gelaufen. Die ist 14:06,62 über 5.000 Meter gelaufen. 14:06, das machen wir eben verdoppeln. Ja, also das heißt, die ist auf jeden Fall schneller die 5 Kilometer gelaufen, als ihr die angelaufen seid, ja, weil das wäre für euch ein bisschen zu schnell gewesen für die 10, ja. Als 22-Jährige, ja, das ist einfach mal, ich weiß gar nicht, ich bin wortlos im Prinzip.
Also, ja. Also mir fällt da auch gar nicht mehr so viel dazu ein. Also die 14:06 finde ich, das zu vergleichen, das ist auch wieder schwer. Aber die 14:06 finde ich schon richtig krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man darf nicht vergessen, für die Leute, die mich jetzt nicht so lange kennen, ich war früher mal in den jungen Jahren, von denen wir heute zu Beginn der Sendung gesprochen haben, war ich auch mal ein ganz okayer 5000 Meter Läufer. Und meine Bestzeit ist 13:31. Das hat zumindest mal für Europameisterschaft in Helsinki damals gereicht, 2012, und ja, zumindest in dem Jahr glaube ich auch. Ich glaube, ich bin zweimal deutscher Vizemeister geworden, mit so einem Leistungsvermögen. Ich sag mal, ich glaube, aktuell müsste die DM-Norm, also die Norm, die deutsche Läufer erfüllen müssen, um bei deutschen Meisterschaften teilzunehmen, die liegt normalerweise, das ändert sich immer wieder so ein bisschen, aber es ist immer irgendwo zwischen roundabout, ich sag mal plus minus 14:20, ne? Also mal 14:25, vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Das sind auch schon jetzt keine schlechten Leute, sag ich jetzt mal. Also man muss ja ganz einfach rechnen, für 14:10 muss man 2:50 fünfmal hintereinander laufen. Das ist schon, da muss man schon was für trainieren und da muss man auch ein bisschen Grundständigkeit haben. Als Frau, also hätte man mir das gesagt noch vor ein, zwei Jahren, und da war der Weltrekord, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wo der davor lag, aber ich sag mal, früher, so vor 14:11
von Di Barba.
Di Barba, aber der war jetzt auch jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren so, dass das ständig irgendwie in den Regionen war. Sag mal, wenn du als Frau ein Niveau hattest die letzten 5, 6 Jahre von 14:20, 14:25, was ja Coco Klosterhalfen ja auch durchaus hat, dann warst du schon absolute Weltspitze oder konntest zumindest bei großen Meetings, internationalen Meetings und auch bei Weltmeisterschaften und Vergleichbarem sicherlich hattest du berechtigte Chancen auch auf Medaillen. Das ist schon richtig gut. Also das ist schon brutal gut. Aber 14:06, also zu einer 14:25, das ist halt einfach bei Frauen, das sind ja auch fast nochmal zwei Welten, würde ich sagen. Und deswegen natürlich auch immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schwer zu fassen. Ich habe das Rennen nicht gesehen, weder das eine noch das andere gestern. Deswegen weiß ich nicht, wie viel sie alleine tatsächlich gelaufen ist. Aber ich befürchte fast viel. Ja,
ist mindestens genauso viel alleine gelaufen. Also natürlich jetzt nicht von der Relation, sondern von der Relation im Rennen, aber nicht von der Strecke logischerweise.
Ja. Nicht absolut, ja, genau. Also ich glaube schon, dass diese neuen Lichtsysteme, das kam glaube ich auch beim Weltrekord über 5000 Meter in Monaco auch schon zum Einsatz, also diese Rail-Lights oder wie die heißen, was man an der Innenkante, diese Farbprojektion hat. Ich glaube tatsächlich, dass das eine große Hilfe ist und, oder sagen wir mal anders gesagt, sein kann, aber nur der Orientierung halber. Also halt einfach, natürlich müssen die alle selber laufen, keine Frage. Und natürlich ist es für sie besser, wenn sie einen Tempomacher haben, der noch länger vor ihnen ist, wo du halt wirklich direkt im Windschatten sein kannst. Aber zu wählen zwischen, du hast keinen Tempomacher und kein Raillight, ist, glaube ich, viel härter. Weil dann musst du ja wirklich pro Runde wirklich dich, also massiv, ich kenne das ja auch, man ist ja, also ich bin noch nie mit einem Raillight gelaufen, aber du musst ja wirklich immer in dich reinfühlen, dass du nicht langsamer wirst, was ja hinten raus in so einem Rennen, wenn es Laktat irgendwann kommt, auch einfach wahnsinnig hart ist und hast eigentlich keine Orientierung groß in der Runde, außer dass du natürlich alle 100, 200 Meter auf diese Uhr gucken kannst oder halt vielleicht einen Trainer hast, der irgendwas reinruft, aber das ist in großen Stadien natürlich auch etwas schwieriger.
Ja, wenn ich das noch kurz sagen darf, das war für mich ein Highlight der deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr, als Olli Minzlaff, ja, jetzt ja als Geschäftsführer von Red Bull Leipzig in der größeren Sportgemeinde bekannt, aber wir kennen ihn ja als Leichtathleten, als früheren Läufer, ja, der immer noch ganz gut unterwegs ist auf Jogging-Schuhen, der halt im Berliner Olympiastadion, und damals waren ja logischerweise Zuschauer drin, die Coco Klosterhalfen angefeuert haben, der auch immer reingebrüllt hat. Ja, 67! Ja, und ziemlich heiser war am Ende, ja. Ja, und jetzt mussten die Rails helfen, ne? Ja.
Genau, also das funktioniert natürlich bei großen Veranstaltungen dann irgendwann nur noch bedingt, aber genau deshalb ist, glaube ich, so eine Orientierung, also eine visuelle Orientierung neben dir, glaube ich, schon extrem hilfreich in so dieser Endphase des Rennens, um irgendwie auf Kurs zu bleiben. Zu den Männerrennen, 26:11 ist out of the world. Also ich glaube, der stand ja, wie lange stand der? Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen, das war der längste 13, stehende 10.000 Meter Weltrekord. Ja, okay. Ja, 13 Jahre, das ist
eine Generation.
Eonen im Leistungssport, ja.
Ja. Und, aber vielleicht da nochmal auch als Einordnung, weil Joshua Cheptegei natürlich vielen noch gar nichts sagt. Die letzten 5 Auftritte von denen waren Weltmeistertitel über 10.000 Meter in Doha. 5 Kilometer Weltrekordstraße. 10 Kilometer Weltrekordstraße. 5 Kilometer Weltrekord auf der Bahn und jetzt 10 Kilometer Weltrekord. Also davon reden wir gerade. Also das ist natürlich ein außergewöhnlicher, also der Läufer des Jahres, mal gar keine Frage, ist komplett untergegangen, weil das ja ist halt nur für Spezialisten. Ja. Das konnte man halt auf YouTube, in einem Live-Channel sich gestern Abend angucken. Der läuft natürlich schon auch schön. Was auffällig ist, der ist, sagen wir, im Bereich Beine und auch Gluteus, ja, also Po-Muskulatur, relativ muskulös, ja. Macht einen relativ raumgreifenden Schritt, also jetzt nicht so kurz ökonomisch wie vielleicht Heile, der auch kleiner war, oder Bekele, der ja auch so einen rollenden Schritt hat. Bekele ist auch relativ muskulös für seine Größe, ja, aber ist eher so ein langbeiniger, wirklich sehr ästhetisch laufender Typ, der Cheptegei. Und wir haben schon so viel erlebt in den letzten Jahren, als dass wir jetzt vorbehaltlos jubelnd auf diese Weltrekorde schauen könnten, weil zu viele Läuferinnen und Läufer leider aus Äthiopien, aber eben vor allen Dingen auch aus Kenia positiv getestet worden sind nach großen Leistungen. Also wir machen erstmal ein großes Ausrufezeichen hinter außergewöhnlichen Leistungen, sowohl von Gideon als auch von Cheptegei, auf jeden Fall.
Aber wäre schön, wenn die Zeiten in 2 Jahren auch
ja, Bestand haben.
Also Bestand haben im Sinne von, also weiß ich
nicht. I want to make history, hat er gesagt. I want to make history. Ja. It drove me forward, hat er gesagt. Ja. Es gab heute ein Instagram Live, wo man Fragen stellen konnte. Da war eigentlich also ein smarter Junge mit einer Fokussierung auf jeden Fall. And man,
he made history. Der Talent hat, ist ja klar.
We too made history. Because we made 1 hour and 8 minutes now, and it's history. We haven't been so long yet. It's a new world record for the best side podcast, man.
Ja, PK sind auch immer unterhaltsam für die Leute, die noch nie auf einer, zum Beispiel auch Marathon-PK waren. Das ist ja immer so, dass das üblicherweise an einem Freitag stattfindet, also zwei Tage vor einem großen Marathon, sodass natürlich die geladenen Medienvertreter dann natürlich auch aus dem Material noch was machen können für den Vorbericht oder für die Vorberichte an einem Samstag dann vor dem Marathon. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr große Unterschiede zwischen den, sag ich mal, üblichen Protagonisten auf so einer Bühne. Logischerweise tun sich natürlich die einheimischen Athleten immer ein bisschen leichter, klar, weil natürlich auch dann sprachlich das natürlich einfacher ist, aber es gibt natürlich auch Leute, die schon lange in so einem Business sind, die machen das ganz gut auf Englisch, da gehört natürlich allen voran Eliud Kipchoge natürlich dazu, der hat das Spiel inzwischen eigentlich ganz gut raus,
würde ich mal sagen. Der spricht aber sehr zurückgenommen und ruhig, ne? Auch fast ein bisschen leise, ruhig, ja. Also das ist überhaupt keiner, der so aus sich
aber besser als gar so nicht sprechen, ne?
Aber also, Shiptege ist nächste Generation, ne? Der spricht also wirklich ganz gutes Englisch, so, okay. Und auch okay. Wirklich okay. Mit einer kraftvollen Stimme, ne? Gibt so wirklich, also so Gentleman, ne? So ein bisschen wie so ein weiser Herr, ja. So,
weiser, ja, so, älterer so Herr, ja, genau. Ja?
Aber an dieser Stelle, ja, wenn du schon das ansprichst, ja, ich weiß, das werden jetzt vielleicht der ein oder andere Experte, ja, ich muss es jetzt aber sagen, ja.
Ich bin gespannt.
Also mal als Vorbemerkung. Ich bin ganz sicher, dass es unter uns über 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, ja, Menschen gibt, die sowohl des Deutschen als auch des Englischen mächtig sind. Ich bin ganz sicher.
Ja, ja, ja.
Warum aber beim größten deutschen Marathon die Pressekonferenz jedes Jahr von einem Engländer gemacht wird, und es ist gar nichts gegen Engländer, ja, der zwar des Englischen mächtig ist, aber definitiv nicht des Deutschen mächtig ist, das habe ich noch nie verstanden. Ja, hinzu kommt, dass dieser besagte Engländer, der immer die Pressekonferenz in unserem wunderschönen Berlin macht, ja, der dichtet halt einfach Dinge dazu. Das heißt, es kommen halt relativ häufig Läufer aus Ostafrika. Also es ist in der Regel so, dass ja die äthiopischen Läuferinnen und Läufer ganz selten wirklich Englisch sprechen, sondern oft übersetzt werden, was es wirklich kompliziert macht, weil dann wird halt hin und her übersetzt. Da geht natürlich schon eine Menge verloren, weil dann interpoliert wird, Sachen weggelassen werden und so weiter, ist ja klar. Ja, aber spannend ist es ja da, wenn junge Läuferinnen und Läufer aus Kenia kommen und die sprechen nicht gut Englisch. Ja, aber das
sind aber auch vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Also ja, muss man auch sagen, ja, die sind natürlich auch nicht gewohnt, auf so eine große Bühne gesetzt zu werden.
Ja. Genau. Aber, absolut. Aber angenehm, ja. Und dann, da versuchen wir als Kommentatoren natürlich doppelt hinzuhören, weil wir haben die einzige Gelegenheit, mit denen da zu sprechen. Ja. Und dann saugst du das natürlich auf, was sie sagen und ja, was, wie war Training bei denen, wo kommen die her und so weiter, ja. Und bei 8 von 10 Interviews, ja, werden da Dinge dann daraus gemacht, die gar nicht gesagt haben. Ja? Und ich bin schon mehrfach unangenehm aufgefallen, indem ich dann gesagt habe, Entschuldigung, aber das haben die gar nicht gesagt. Weil was, ja, weil was passiert? Es passiert Folgendes. Da vorne wird etwas übersetzt oder quasi übersetzt oder dazu gedichtet in diesem Fall. Und das ist dann etwas, was in Schlagzeilen über Agenturen in Deutschland verbreitet wird oder über große Laufportale verbreitet wird. Ja, in der ganzen Welt und nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Das heißt, da werden Dinge verbreitet, die diese Menschen niemals gesagt haben. Das ist für mich absolut unverständlich und das ist auch so gegen meine Ehre, ja, als Journalist. Das kann ich nicht akzeptieren. Ja, und immer wieder, und da hat immer der wieder ist auch dieser eine Mensch da, ja, der viel über Laufsport weiß, aber der nun mal definitiv nicht von Englisch ins Deutsche übersetzen kann, weil ihm dazu die deutschen Worte fehlen. Ja, und da werden dann einfach gedichtet wird da. Das ist Laufdichtkunst. Aber es hat nichts damit zu tun.
Ja.
Und mein Leichtathletik-Umfeld, also Katrin Friedrich oder Dirk Froberg oder Tim Tonner oder Denise Krebs war jetzt zuletzt dabei, die wollen mich schon gar nicht mehr da hingehen lassen zu der Pressekonferenz, weil die wissen ganz genau, ich raste da jetzt gleich wieder aus, wenn da wieder falsche Dinge übersetzt werden und ich dann wieder reinrufe, das haben die gar nicht gesagt. Deshalb, ich muss mich da immer sehr beherrschen. Ja. Also lernt alle Englisch, es wird ein Dolmetscher für Englisch und Deutsch mit guten Kenntnissen in der Laufszene gesucht. Meldet euch, nicht bei mir.
Meldet euch direkt beim Berlin-Marathon.
Oh Gott, bitte nicht. Nein, tut es nicht. Es
fällt schreibt alles rein, Betreff, Empfehlung Ralf Scholz.
Es fällt alles auf mich zurück. Ich weiß es jetzt schon. Aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, weil es ist wichtig, dass die richtigen Sachen da transportiert werden und dass
ja, auch das stimmt schon.
Junge, noch völlig unbekannte Läuferinnen und Läufer ernst genommen werden, weil ich kann mich auch daran erinnern, wie ich in Hengelo, weil du es gesagt hast, das erste Mal einem jungen Läufer gegenüber saß, den niemand kannte und der da ein tolles Rennen gelaufen ist, über 5000 Meter, der hieß Haile Gebrselassie, da haben wir uns alle die Zungen dran zerbrochen am Anfang. Und es war ein ganz freundlicher junger Mann, der mit seinem Lachen alle eingefangen hat, wie er das immer noch tut, mit einem unglaublich ansteckenden Lachen, der damals auch noch nicht so gut Englisch konnte. Ja, aber es war ganz, ganz angenehm und spannend, da die ersten Eindrücke von dem zu haben. Und das ist so wichtig, weil darüber wird ein Image gemacht für die Leute und mit den Leuten. Und nur so kommt man denen halt auch nah und ist einfach respektvoll, dass man das dann auch richtig übersetzt. Punkt. Ja. Mehr habe ich heute nicht zu sagen.
Ich auch nicht, Ralf. Ich bereite mich seelisch und moralisch mal auf Samstag vor.
Jawohl. Philipp fährst im Flieger. Nee.
Genau, wir werden das Mysterium werden wir dann auflösen.
Achtet auf alle großen Zeitungen, alle großen Social Media Outlets.
Werden sich einen neuen Namen. Da könnte man mal hier auf jeden Fall nochmal Akzente setzen. Ja? Ich könnte auch gewisses Image loswerden, das wäre ich auch nicht schlecht und nochmal neu anfangen. Hätte hier oder auch
Vorteile. Da hat uns ein junger neuer Läufer geschrieben.
Vielleicht.
Wir können ja mal eine Wette annehmen, wie schnell es die verantwortlichen Trainerinnen und Trainer merken, dass du es gar nicht bist oder dass du es doch bist.
Dass ich gar nicht, ja. Das wär sehr spannend. Ansonsten, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Bei mir wird es ein entspanntes sportliches Wochenende, sage ich jetzt mal. Wir werden im Anschluss auch nochmal 2-3 Tage verreisen und insofern, ich freue mich natürlich auf das Wochenende, in dem Fall mal ausnahmsweise nicht aus sportlicher Sicht. Wünsche aber natürlich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in diesem Sinne ein paar Kilometer für mich mitzulaufen und macht's Beste draus.
All the best to you, we made history. Ciao.
Ciao.